zum Glück aus Osnabrück, präsentiert von der Marketing Osnabrück und dem historischen Weihnachtsmarkt. Vom 25. November bis 22. Dezember im Herzen Osnabrücks.
Hi, schön, dass du dabei bist. Es wird dieses Mal ein bisschen länger als sonst und sehr emotional, denn es geht um Leben und Tod.
Der LKW qualmte, die Menschen schrien, die Soldaten kamen aus der Station raus, aus dieser Polizeistation, und dann stieg ein Soldat aus, komplett blutüberströmt am Kopf, nur Geschrei, und dann sah ich, okay, da wurde jemand tatsächlich angeschossen, ein riesiges Loch in der Windschutzscheibe, und dann war für uns klar, das ist heftig.
Der Kriegsreporter Festin Bekiri, du kennst ihn bereits aus Folge 3, ist nur mit ganz, ganz viel Glück wieder sicher zu uns nach Osnabrück zurückgekehrt. Er war jetzt schon zum dritten Mal als Kameramann in der Ukraine. Und dieses Mal so nah dran an der Hölle, wie es irgendwie nur geht. Ich habe ihn kurz nach seiner Rückkehr in seinem Büro getroffen und immer noch tierisch Gänsehaut von dem Gespräch.
Festin, wie schön, dich in einem Stück hier vor mir zu sehen in deinem Büro. Du bist jetzt gerade wieder angekommen hier in Osnabrück. Was hat denn deine Mama gesagt, als du wieder da warst? Wie doll hat sie dich in den Arm genommen?
Also diesmal hat sich meine Mama fast so ähnlich geäußert wie beim letzten Mal, bloß diesmal habe ich ihr das, glaube ich, abgekauft. Also Mama hat gesagt, du fährst da nie wieder hin.
Du und dein Kollege Max Hermes, ihr habt ja euren Job gemacht die letzten Wochen. Du warst jetzt mit ein paar Tagen Unterbrechung, so viel warst du gar nicht zu Hause, seitdem wir gesprochen hatten. Ja, zweimal wieder in der Ukraine. Genau. Ihr habt da euren Job gemacht, ne? Ihr seid von Stadt zu Stadt gefahren, habt eben gefilmt, habt das Leid der Menschen gefilmt, habt die Zerstörung gefilmt und darüber berichtet, sodass wir alle mitkriegen können, was dort passiert. Wie hat sich denn die Situation in der Ukraine jetzt verändert im Vergleich zum ersten Mal, als du da warst, nachdem wir gesprochen hatten?
Also tatsächlich hat sich sehr, sehr viel verändert. Der Krieg findet jetzt im Osten der Ukraine statt. Und auch gefühlt nur im Osten. Vereinzelt werden natürlich einige Städte auch mal mit Raketen angegriffen. Aber die Menschen, die nicht in dem Osten leben, die haben ein Stück weit ein normales Leben. Sicherlich mit Angst immer und immer wieder. Aber das Leben hat sich normalisiert. Die leben jetzt mit dieser Angst. Die Geschäfte öffnen wieder. Die Restaurants sind wieder geöffnet. Die Parks haben wieder geöffnet. Die Menschen haben wieder irgendwie auch Freude am Leben und kehren tatsächlich auch zurück in ihr Land und ihre Städte. Das ist halt ein Gefühl für mich als Journalist, weil ich eben auch beide Seiten kenne. Sowohl die Seite aus Kiew beispielsweise, wo eben ganz viele Menschen auf der Straße waren und dort gelebt haben, am normalen Leben, sage ich mal, soweit es ging, teilgenommen haben. Aber eben auch der Osten. Den Osten kenne ich auch. Dort war ich und dort habe ich mitbekommen, welche Dramatik einfach da gerade passiert, und viele, viele Menschen sind da noch eingeschlossen, kommen nicht weg, haben nicht die Möglichkeit wegzukommen und wollen teilweise auch gar nicht wegkommen, weil wohin? Ich bin froh, wieder hier zu sein, weil das, was im Osten passiert, das ist wirklich die Hölle, und deswegen hoffe ich halt nur, dass irgendwann dieser Krieg auch vorbei ist.
Was hast du in dieser Hölle im Osten erlebt?
Beispielsweise die Stadt Lichichansk, da waren wir für einen Dreh sind wir dorthin gefahren, und wir wussten auch, dass es da ganz viele Menschen gibt, die da eingeschlossen sind, die da nicht so rauskommen, und um diese Bilder einzufangen, wo wir wissen, dass eben die Russen von drei Seiten attackieren und immer wieder Beschüsse dort sind, haben wir es irgendwie gewagt, doch reinzufahren. Hatten ursprünglich vor, mit einem Konvoi, mit einem LKW und Polizeibegleitung in diese Stadt zu fahren. Dieser Truck hatte sich verspätet, wir wurden ungeduldiger, und dann fuhr an uns vorbei ein Polizeifahrzeug mit einem Pressewagen im Schlepptau quasi, und dann haben wir einfach gesagt, komm, wir fahren da einfach mal hinterher. Glücklicherweise haben die aber Feldwege genommen, also Schleichwege, Feldwege, sodass wir nicht über diese eine Hauptstraße gefahren sind. Und dann haben wir unsere Arbeit verrichtet, haben da mit Menschen gesprochen, haben viele Menschen viel Leid gesehen, viel Trauer, kein Essen, kein Trinken, kein Strom. Das seit Wochen, Monaten und durchgehend eben auch Beschuss. Also wir sind auch diverse Male ins Auto gelaufen, gesprintet, weil wir wussten, okay, es kommt immer näher. Und
während des Interviews musstest du abbrechen und dann schnell ins Auto springen?
Während des Interviews, während der Aufnahmen, super, super gefährlich. Also Rauchschwaden, soweit man gucken konnte, und immer wieder knallt es. Also wirklich im Sekundentakt, wirklich unfassbar. Und uns war klar, ihr könnt jederzeit uns treffen, und Ja, und dann haben wir uns mehr oder weniger auf den Weg gemacht und dann waren wir vor einer Polizeistation, wollten dann noch unsere letzte Aufnahme machen von der Skyline dieser Stadt, wo eben ganz viel Rauch zu sehen war. Und dann fuhr ein LKW auf diese Polizeistation zu und stoppte und der LKW qualmte, die Menschen schrien, die Soldaten kamen aus der Station raus, aus dieser Polizeistation und dann stieg ein Soldat aus, komplett blutüberströmt am Kopf, nur Geschrei und dann sah ich, okay, da wurde jemand tatsächlich angeschossen, ein riesiges Loch in der Windschutzscheibe.
Wie weit entfernt warst du?
Das waren 30 Meter, nicht mal, also wirklich, ich stand ja unmittelbar daneben und dann war für uns klar, das ist heftig. Und als wir dann ja reinlaufen wollten, sind wir dann an diesem LKW vorbeigelaufen und haben dann tatsächlich auch die Leiche eines Mannes gesehen und das kann man nicht beschreiben. Also es lag einfach regungslos ein Körper in diesem Führerhaus.
Da wusstest du noch nicht, wer es ist, ne?
Ja. Da wusste ich noch nicht, wer es ist und auch nicht, was passiert ist und kaum hatte man dieses Bild gesehen, knallte es wieder. Das war alles hektisch, weil eben auch ein Soldat blutete und dann wurde schnell klar, dass der so lag in diesem Führerhaus, ein Journalistenkollege war mit seinen beiden anderen Journalisten, also mit einem Reporter und einem Fixer, so nennen wir Leute, die uns unterstützen bei unserer Arbeit, übersetzen und eben auch Geschichten ranholen, die so Locals sind. Und diese beiden waren dann bei uns in der Polizeistation und die erzählten uns, dass sie angegriffen wurden, dass es auf einmal einen lauten Knall gab und ein Kollege, der Kameramann dieses Teams, getötet wurde. Als dann ein paar Sekunden später klar wurde, dass wir eigentlich genau auf diesen LKW gewartet haben.
Und du wahrscheinlich genau auf diesem Platz gesessen hättest als Kameramann, um vorne raus zu filmen.
Genau, da hatte ich in diesem Moment Gänsehaut, so wie ich es jetzt gerade auch einfach habe, weil das ist unglaublich. Also klar, es hätte auch so kommen können, dass man vielleicht doch nicht da gesessen hätte. Man, wer weiß das schon. Aber dann diese Vorstellung und auch einfach diese Bilder zu sehen, diese Eindrücke, dass die dann halt gesagt haben, unser Kumpel ist getötet worden und waren beide komplett unter Schock und dann musst du ja irgendwie funktionieren und den beiden irgendwie beiseite stehen und mit den beiden reden und die beiden ja irgendwie unterhalten und versuchen, für sie da zu sein, obwohl du dich eigentlich auch schlecht fühlst und du auch irgendwie diese Angst spürst.
Fängst du dann nicht automatisch mit an zu zittern oder hast du einen klaren Kopf behalten können?
Tatsächlich habe ich einen klaren Kopf behalten können und habe da auch mit denen wirklich ausführlich gesprochen und versucht auch mit denen zu sprechen, soweit es ging, weil sie auch teilweise gar nicht geantwortet haben. Dann war auch ganz, ganz schnell klar, wir müssen hier weg. Es gibt nur noch ein paar Minuten, weil sonst kommst du hier nicht weg. Dann hatte die Polizei drum gebeten, dass unser Fahrer, wir hatten einen riesigen Bulli für unser Team und unser Fahrer hat dann die Leiche des verstorbenen Kameramannes bei uns ins Auto gepackt und ist dann mit unserem Auto, die Leiche wurde mit unserem Auto raustransportiert und wir mussten in einen gepanzerten Bulli, wie in so einem Käfig, gemeinsam mit den beiden Reportern, knapp 3 Stunden über Feldwege. Es gab ein kleines Fenster in diesem Wagen und da sahst du immer wieder Einschläge und immer wieder Rauch. Und du hattest die beiden komplett neben sich stehenden Kollegen, die ihren Kollegen verloren haben. Und die haben wirklich wie kleine Kinder geweint. Und diese ganze Situation, die hat es eben auch erfordert, dass wir stark sind.
Und wir gehen dann diese 3 Stunden Fahrt in so einem gepanzerten Auto mitten durchs Kriegsgebiet um.
Sehr viel Stille am Anfang. Dann versucht irgendwie uns ranzutasten an die beiden. Dann immer wieder Funksprüche vom Fahrer zur Polizeistation, zum Militär. Welche Wege wir nehmen sollen, wo wir gar keinen Fall langfahren sollen. Und dann immer wieder der Versuch, die beiden irgendwie aufzufangen.
Was sagt man in so einer Situation?
Man kann eigentlich nicht viel sagen, außer dass man jetzt dass man jetzt es so nach draußen schaffen muss und dass wir das jetzt gemeinsam alle schaffen und dass die nicht alleine sind und ob die jetzt was trinken wollen und ob die jetzt was essen wollen, was wir so dabei hatten und immer wieder einen Schluck zu trinken und immer wieder noch eine Kleinigkeit essen und immer wieder, ihr müsst was essen, das ist wichtig, dass ihr jetzt auch mit uns sprecht und also wirklich haben sie durchgehend bequatscht einfach, damit die nicht das Gefühl haben, alleine zu sein und nach gut 2,5, 3 Stunden sind wir da wirklich aus dieser Hölle rausgefahren und dann waren die auch sehr, sehr glücklich und dankbar dafür, dass wir halt durchgehend irgendwie für sie da gewesen sind, aber dann begann für mich aber auch irgendwie so ein schmerzhafter Moment, weil einfach diese Leiche in diesem Teamwagen, wo wir eigentlich vorher irgendwie gesessen haben und uns normal unterhalten haben, da lag jetzt eben der Körper eines Mannes, der auch ich hätte sein können.
Ein französischer Kollege, der genau den Job gemacht hat, den du gemacht hast in der Ukraine.
Denselben Job wie ich, die gleiche Ausstattung wie ich, eine Kamera wie ich.
Ähnlich alt.
Ähnlich alt wie ich, 32 Jahre alt war er. Als ich dann die Kamera von ihm, weil ich ja eben der einzige Kameramann da noch vor Ort war, in die Hand gedrückt bekommen habe und gesehen habe, dass die Kamera wirklich beschädigt ist komplett, weil eben dieses Geschoss durch die Kamera und ihn am Hals getroffen hat, aber diese Kamera noch lief und immer noch aufzeichnete, war mir eigentlich klar, dass auf dieser Kamera eigentlich zu sehen ist, was da wirklich passiert ist.
Mir läuft es gerade kalt den Rücken runter. Du hast dir die Aufnahmen dann angesehen?
Ja, ja, ich habe mir die Aufnahmen angesehen, um einfach sicher zu sein, dass das alles so war, wie man sagt, weil wer weiß das schon.
Gab es die Aufnahmen irgendwo anders zu sehen?
Mm-mm. Die Aufnahmen sind auch nicht veröffentlicht, die habe ich mir halt angesehen, weil ich eben die Möglichkeit dazu hatte und ich auch die Kamera in der Hand hielt und der Einzige war, der diese Kamera in der Hand hielt und ja, da war deutlich zu sehen, dass man einfach ein Interview geführt hat vorher in diesem Fahrzeug, ganz normal während der Fahrt mit einem Hilfs-LKW, der Hilfsgüter geladen hat. Eine Begleitreportage, wenn du so willst. Und die Kamera war dann auch tatsächlich voller Blut und das habe ich natürlich nicht gesehen, als ich die Kamera in die Hand bekommen habe und meine Hände waren dann auch mit dem Blut des getöteten Journalisten. Das war halt ein unschönes, einfach unglaubliches Gefühl. Aber irgendwie hat es mir einfach auch gezeigt, wie stark ich in solchen Situationen bin. Und klar ist man jetzt nochmal nachdenklicher als vorher, aber grundsätzlich kann ich, glaube ich, ganz gut damit umgehen, weil ich auch sehr viel darüber rede. Aber es hat doch schon auch Spuren hinterlassen, muss ich sagen. Also, weil es einfach eine absolute Glückssituation war, dass wir nicht da mitgefahren sind, dass wir nicht auf dieser Strecke waren und dass wir nicht getötet worden sind.
Ich habe das Gefühl, du schaust im Gegensatz zu unserem Gespräch, was wir schon einmal nach deinem ersten Ukraine-Einsatz geführt haben, etwas mehr hier aus dem Fenster in die Ferne, während du mir erzählst. Letztes Mal hast du mir öfter in die Augen gesehen. Dieses Mal habe ich das Gefühl, du kämpfst ein bisschen mehr mit den Bildern, die da in deinem Kopf rumschwirren und hast doch ein größeres Päckchen zu tragen jetzt einfach.
Definitiv. Ich glaube, dass man einfach weiß, wenn man da reinfährt, es kann eben auch sein, dass du nicht mehr nach Hause kommst.
Oder du kommst als ein anderer Mensch nach Hause, als du vorher warst.
Genau. Auch das ist eine Möglichkeit. Aber ich habe immer eigentlich eher damit gerechnet, dass man, wenn man da reinfährt, entweder wieder nach Hause kommt, heile oder eben tot.
Du hast mir in unserem ersten Gespräch gesagt, dass du keine Angst vorm Krieg selbst hast, sondern wenn es um Angst geht, dann nur Angst im Prinzip vor dir selbst, dass du irgendwann auch mal so weit bist, dass du sagst, ich will ganz nah ran, ich will noch ein krasseres Bild, ich will das Bild in vorderster Reihe haben. Jetzt bist du ja vom relativ ruhigen Westen der Ukraine immer weiter in den Osten vorgerückt, immer näher an die Front. Also im Prinzip hast du ja das, wovor du eigentlich Angst hattest, dann ja doch umgesetzt und hast es doch gemacht, oder?
Ja, man neigt tatsächlich dazu, dann immer wieder seine eigenen Grenzen neu zu setzen.
Du bist immer einen Schritt weiter, Schritt weiter, Schritt weiter, Schritt weiter.
Richtig, ich war dann irgendwann fast in Russland, ja. Aber es ist halt eben auch wichtig, dass man alles neu bewertet. Also es ändert sich ja jeden Tag was und es verschieben sich auch eben Grenzen. Und deswegen geht man dann eben auch über seine Grenzen, die man sich vorher gesetzt hat, weiter, weil man ja immer irgendwie auch über diesen Krieg berichten möchte. Und in Lviv an der Grenze zu Polen ist nun mal kein Krieg. Also da kann ich jetzt nochmal hinfahren und irgendwie einen schönen Tag haben, weil es einfach wunderschön ist. Aber es ist einfach auch noch sehr weit vom Krieg entfernt. Und deswegen möchte man dann doch schon etwas näher und mit diesen Menschen, die gerade das Schlimmste erleben, auch sprechen. Man möchte sich natürlich nicht selber in Gefahr bringen. Das haben wir zwar beim letzten Mal wirklich gemacht und so im Nachhinein wissen wir auch, dass das vielleicht ein Fehler war, da reinzugehen. Also viel näher kann man, glaube ich, auch gar nicht ran, weil es einfach auf der anderen Seite des Flusses waren die Russen. Also viel näher kannst du an einer Grenze gar nicht sein, als das.
Viel mehr im Krieg kannst du nicht sein, ja.
Viel mehr im Krieg kannst du wirklich nicht sein, als das, was wir da gemacht haben. Und so im Nachhinein sage ich, okay, das war wirklich etwas leichtsinnig, ganz klar. Aber es hat uns eben auch die Möglichkeit gegeben, genau das zu sehen, was da wirklich passiert.
Genau, die krassen Bilder, die es an anderer Stelle nicht gegeben hätte.
Genau, die krassen Bilder, die es an anderer Stelle nicht gegeben hätte, wobei ich auch noch sagen muss, und das ist wichtig zu erwähnen, wir werden nicht nach krassen Bildern bezahlt. Das heißt, das tun wir nicht, weil wir dadurch mehr Geld verdienen, sondern einfach, weil wir Journalisten sind und sagen, wir wollen trotzdem irgendwie diese Geschichte sehen und hören, was da wirklich passiert.
Was nimmt nicht der TV-Journalist Festim, sondern einfach der Mensch Festim mit aus diesen mehreren Monaten insgesamt Kriegserfahrungen, die du jetzt gesammelt hast?
Also für mich hat sich tatsächlich in meiner Einstellung zu allem etwas geändert. Und zwar, klar, wir wissen alle, dass wir nur ein Leben haben, aber ich weiß es besser als andere.
Und du grinst gerade auch noch, ja.
Ja.
Es ist so ein Zwischending, ne? So ein erleichtertes Grinsen und so ein, oh Mann, hätte auch schief gehen können, Grinsen.
Genau, es hätte auch schief gehen können und es ist dieses eine Leben. Und man sollte das Beste aus seinem Leben machen und Werte, die wir für extrem wichtig erachten, die sind woanders extrem unwichtig.
Zum Beispiel?
Der Spritpreis in der Ukraine spielt keine Rolle. Darüber können wir uns in Deutschland sehr, sehr aufregen. Vielleicht auch zu Recht, klar. Aber die Menschen kämpfen um ihr Leben und haben unfassbare Probleme, noch viel, viel größere als wir.
Hat Mama jetzt ein großes Festessen angekündigt, weil Festim heile wieder da ist?
Das Festessen für Festim findet tatsächlich am Wochenende statt. Da ist die Familie eingeladen und ich bin mir sicher, dass meine Mutter noch meine Rede halten wird und klar machen wird, dass mein letzter Aufenthalt in der Ukraine war.
Das hat sie letztes Mal doch auch schon gesagt und du hast dich durchgesetzt.
Wer mich kennt, der weiß, dass es vielleicht nicht das letzte Mal gewesen ist.
Was für ein krasser Typ. Festim hat wirklich seine Berufung gefunden. Ganz, ganz großen Respekt vor deiner Arbeit, mein Lieber. Ja, und auch mein zweiter Gast in dieser Folge hat einen außergewöhnlichen Beruf, in dem der Tod die Hauptrolle spielt. Pia Pietsch ist Bestatterin in Osnabrück. Sie lebt dafür, den letzten Weg so schön wie möglich zu machen.
Wir stehen jetzt hier bei euch in der Trauerhalle und du hast gerade gesagt, du hast totale Ehrfurcht vor diesen Trauerfeiern und die zu organisieren. Warum genau?
Also ich glaube einfach, gerade bei einer Trauerfeier, die kann ich nicht wiederholen. In dem Moment muss einfach alles stimmen. Und ich bin auch der Meinung, man sollte das immer ganz, ganz bewusst angehen und immer wieder vorsichtig nachfragen. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, damit in diesem Moment auch einfach alles stimmt. Meistens bleiben immer diese kleinen Teile, diese kleinen Momente hängen. Und da kann ich mich jahrelang noch dran erinnern. Und wenn die nicht stimmen, das wäre natürlich schade. Und dieser Abschied, der soll natürlich, auch wenn es so schlimm klingt, schön gewesen sein.
Ich erinnere mich noch an die Trauerfeier meines Schwiegeropas, die war genau hier bei euch in dieser Trauerhalle und ich kann mich an einige Szenen auch noch wirklich sehr, sehr gut erinnern. Also ich habe es aber auch wirklich in schöner Erinnerung. Also damals, ich bin mir sicher, ihr macht jedes Mal euren Job gut und damals, das kann ich nur beurteilen, auch auf jeden Fall. Du lebst tagtäglich mit der Trauer anderer Menschen, du musst jeden Tag die Trauer anderer Menschen sehen, fühlen, erleben. Wie gehst du damit um?
Also ich glaube, dadurch, dass ich in einem Bestattungshaus groß geworden bin, gehört Trauer und Sterben und Tod definitiv zu meinem Alltag. Und für mich ist es auch normal. Also wenn ich auch beispielsweise mit meiner Familie zusammensitze, wir reden darüber. Und ich glaube, gerade das Thema Sterben und Tod ist in unserer heutigen Gesellschaft ein wahnsinniges Tabuthema, was nicht mehr so oft angesprochen wird. Und gerade das spüre ich auch viel in Gesprächen. Haben Sie darüber schon mal gesprochen? Nein, darüber haben wir noch nie gesprochen.
Und wie sich Oma, Opa den letzten Weg vorgestellt haben. Ne? So, das erleben wir tatsächlich bei uns auch in der Familie. Gerade meine Oma hat da so zwar ihre Vorstellungen, aber das wird dann einmal ausgesprochen und dann soll bitte nicht weiter darüber gesprochen werden. So, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Genau das ist es nämlich. Anstatt sich einfach mal mit der Familie zusammenzusetzen und darüber zu sprechen, Mensch, was würdest du dir eigentlich wünschen, wenn dir etwas passiert? Oder wie würdest du deine Trauerfeier, deine Beerdigung dir wünschen? Das ist so viel wert, darüber zu sprechen. Und in dem Moment kann das so entlastend sein für die Familie, anstatt darüber nachzudenken, Mensch, was hatte demjenigen vielleicht gefallen?
Hattet ihr da schon mal besondere Wünsche oder Sachen, wo du sagst, das ist mir total im Kopf hängen geblieben, das habe ich total gerne gemacht oder das war total verrückt?
Oder gibt es einige, wenn ich überlege, wie viele Gespräche man einfach auch im Jahr führt. Ne? Also es sind schon einige Familien, wo man einfach die Ehre hat, die Bestattung durchzuführen und die Familie in der Hinsicht zu begleiten. Aber das sind so einige Momente gewesen, die sind definitiv hängen geblieben. Sei es ein Lied, beispielsweise Helene Fischer, oder auch einfach
Atemlos
zum Beispiel.
Bei einer Trauerfeier.
Ja, oder auch einfach persönliche Gegenstände. Ne? Also wenn jemand sich gewünscht hat, ich möchte unbedingt dieses eine Bild haben bei der Trauerfeier. Oder wir haben hier jetzt beispielsweise auch die Möglichkeit, eine PowerPoint-Präsentation abzuspielen. Also so eine Art Diashow. Ich bin auch ganz ehrlich, ich muss auch manchmal einfach mitweinen.
Du hast gerade schon so schwer geatmet und ich gucke in deine Augen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da wird eine Diashow von meiner Oma abgespielt hier bei der, da kommen mir direkt jetzt schon, wenn wir drüber sprechen, die Tränen. Das ist ja, das drückt dann ja nochmal richtig auf die Tränendrüse. Ne?
Man sieht es dir auch an. Also das ist, auch selbst wenn ich die verstorbene Person ja an sich nicht kennenlernen durfte, sondern nur die Familie. Und die verstorbene Person lebt bei mir letztendlich von Erinnerung. Und wenn ich dann eine Diashow habe, ich muss mitweinen. Und
würde es kein Halten mehr geben bei mir, glaube ich, bei so einer Diashow.
Aber in dem Moment war der Abschied eigentlich richtig. Weil in dem Moment lässt man ja die Trauer zu. In dem Moment holt man den Verstorbenen ja wieder. Ja, und hat diese schöne Erinnerung.
Quatsch, sich dann zurückzuhalten eigentlich.
Genau das ist es.
Könnte ich eh nicht. Wüsste ich bei mir sowieso schon. Aber puh, ja. Oder so ein Video vielleicht irgendwie einspielen noch, ne, was ein besonders schöner Tag war.
Oder zum Beispiel, wir hatten auch mal ein Ehepaar, die haben immer zusammen Musik gespielt. Und die haben das zusammen mal aufgenommen. Und das haben wir dann in der Trauerfeier einfach mal abgespielt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Trauerarbeit. Du fängst an, zu Hause bei deinen Fotos und Videos zu schauen. Und holst letztendlich wieder diese Erinnerung hoch. Und das bedeutet unfassbar viel in der Trauerarbeit.
Wie kannst du denn diese ganzen Sachen, die du da erlebst und diese vielen trauernden Menschen, wie kannst du das für dich verpacken?
Viel darüber sprechen. Was mich wirklich berührt in dem Moment, da muss ich mit meiner Familie oder wirklich mit Freunden sprechen, gerade mit Bestatterfreunden aus der Schulzeit beispielsweise oder halt aus dem Meisterkurs, drüber sprechen, drüber reden, reflektieren. Es gibt auch Fälle, wo ich wirklich zu Hause noch sage, darüber denke ich nach, das geht mir immer noch nah, davon träume ich.
Was war das zum Beispiel für ein Fall?
Also bei mir bleiben ganz oft Verstorbene hängen, die in meinem Alter waren, beispielsweise. Und wenn ich persönlich sage, hier ist meine Grenze, das kann ich psychisch oder emotional nicht, dann ist das okay für mich. Und dann gebe ich das Ganze auch ab.
Du bist 26. Das ist ja jetzt nicht unbedingt der gewöhnlichste Job für eine junge Frau wie dich, ne?
Definitiv. Ich habe mir auch eigentlich etwas anderes gedacht, was ich später beruflich machen möchte. Ja, und dann kam mein Papa letztendlich ums Eck und hat gesagt, willst du nicht eine Ausbildung machen? Und ich habe einfach mal Ja gesagt und ja, jetzt bin ich hier.
Wobei du hier aufgewachsen bist, ne? Ihr habt oben drüber direkt über der Trauerhalle gewohnt. Und da bist du schon seit deiner frühen Kindheit täglich mit dem Thema Sterben und Tod in Kontakt gekommen.
Also wenn ich meine Eltern mal gesucht habe oder meinen Vater einfach mal suchen wollte, dann habe ich den noch mal schnell im hygienischen Versorgungsraum gefunden.
Das heißt dort, wo die Verstorbenen liegen.
Genau, es war einfach, es war Alltag für mich. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, sogar im Jugendalter, bin ich schon mitgefahren damals, um Überführung durchzuführen. Also das war für mich halt normal. Das war der Alltag.
Das aber vielleicht ist das genau das Richtige, dass du damit so aufgewachsen bist.
Ja.
Wir gehen jetzt in die Ausstellung.
Genau. Ein sehr befremdlicher
Raum. Oh, ach, Ausstellung. Okay, du meinst Sargausstellung und Urnen.
Das ist ein Raum, den betritt man nicht gerne.
Ich bin hier jetzt gerade relativ neutral. Es hat so einen gewissen Beigeschmack irgendwie, aber trotzdem ist es eher so ein bisschen wie eine Möbelausstellung.
Dann haben wir alles richtig gemacht, was die Dekoration angeht.
Finde ich so. Also so, ich schaue jetzt schon, ach guck mal, das Holz gefällt mir schöner als das andere. Das Design sieht besser aus als das. Was kostet denn sowas? 2000 Euro? Ja gut. Aber es gibt auch günstige. Mir würde der Weiße da drüben für knapp 800 Euro ganz gut gefallen.
Was ich wirklich bemerkenswert finde, und das glaube ich bis heute irgendwie nicht, aber mein Vater war sehr schlau und hat die einzelnen Särge, wie dir das vielleicht aufgefallen ist, nach Stadtteilen benannt.
Stimmt.
Und man ahnt es nicht, aber meistens passt es.
Er hat über die Jahre schon so ein Gefühl entwickelt, dass jetzt tatsächlich Menschen aus Foxtrop zu diesem Modell hier neigen. Das ist ein Sarg aus Kiefernholz mit lasierter Oberfläche und goldenen Griffen.
Genau, mit Messingbeschlag. Ich weiß nicht, ob es Absicht war oder ob das Zufall war, aber das hatte ich schon ganz oft, dass das tatsächlich passt.
Verrückt, verrückt. Ich denke jetzt schon automatisch mehr über mein eigenes Ende irgendwie nach, aber in einem guten See. Ach, Schöllerberg, guck mal, da wohne ich. Den gucke ich mir mal näher an. Ahornholz. Okay. Darf ich mal reinschauen? Nee, darf man nicht. Ah, okay. Ach so, okay, ja.
Aber das gehört übrigens zum Ausstellungsraum dazu.
Was denn, sich reinlegen?
Nein, bloß nicht.
Hast du schon mal in einem Sarg?
Nein, möchte ich auch gar nicht. Bitte nicht. Weiß ich nicht. Ist absolut meine Grenze. Ich möchte noch nicht im Sarg liegen.
Also ich würde mich direkt reinlegen.
Nee, bitte nicht. Nein, zum Beispiel jetzt einen Sarg ausschlagen. Ein Sarg so vorbereiten für eine Beisetzung oder für eine Einäscherung. Na, da gibt es wieder Richtlinien, wie etwas vorbereitet werden soll, wie der Sarg ausgeschlagen werden soll, mit Tuch, mit flüssigkeitsabsorbierenden Materialien und. Und das wird halt in der Ausbildung gelernt.
Und die Vorbereitung der verstorbenen Person?
Wird auch bei der Ausbildung gelernt.
Gehört das jetzt noch zu deinen täglichen Aufgaben?
Also ich bezeichne mich immer gerne in unserer Firma als Mädchen für alles. Also ich bin von der Buchführung bis hin zur Überführung.
Völlig wurscht, ob du die Tochter vom Chef bist.
Vollkommen egal, mich findest du überall. Also ich bin auch mal in der hygienischen Versorgung zu finden.
Hygienische Versorgung nennt man das, okay. Wie ist das?
Ja, wie ist das? Normal?
Für dich total normal, ja.
Aber ich finde es unheimlich schön zu sagen, dass ich das Privileg habe an meiner Arbeit. Ich bin von Anfang bis Ende dabei. Von der Überführung, ich sehe die Familie, ich sehe das Haus beispielsweise, ich sehe das Sterbebett. Ich versorge jemanden hygienisch, bin dabei, kleide ihn an, habe die Verabschiedung am offenen Sarg, habe dann das Gespräch eventuell noch, mache die Beerdigung und bin letztendlich bis zum Schluss Ansprechpartner und Vertrauensperson. Also in dem Moment wirklich der Begleiter der Familie und das ist mir sehr wichtig.
Was für ein unfassbar wichtiger Job und den wollen jetzt nicht mehr genug Menschen machen, nicht mehr genug junge Menschen wollen diese Ausbildung machen, Fachkräftemangel. Ich habe gelesen, in ein paar Jahren könnte es vielleicht soweit sein, dass wir gar nicht mehr genug Leute haben, die uns unter die Erde bringen oder ins Krematorium.
Also gut, dieser Beruf natürlich hat vielleicht noch manchmal ein anderes Bild in der Gesellschaft. Ich glaube auch, dieser Beruf ist, dafür musst du leben. Da musst du mit Herz und Seele dabei sein. Und zum Beispiel
für den Beruf des Bestatters musst du leben. Wie schön.
Ja, eigentlich
schon. Wie schön.
Eigentlich schon. Also da musst du wirklich komplett hinterstehen. Und das ist, ich bin eigentlich hauptberuflich nicht nur Geschäftsfrau, sondern ich bin auch Trauerbegleiterin, ganz klar.
Ich habe sehr großen Respekt vor diesem Beruf. Ja, und du bist erst 26. Also stutzen da manche ältere Menschen, wenn du kommst und sagst, was kommt da denn für ein junges Mädchen um die Ecke?
Ah,
Gibt es das noch?
Ein wunderbares Thema.
Oh. Nein, habe ich ins Schwarze getroffen.
Also ich glaube, die meisten haben noch das Bild von einem klassischen Bestatter, von einem gestandenen Mann.
Ja, oh Gott.
Ah. Oh. Und wenn ich überlege, in unserer Ausbildung waren wir sogar mehr Frauen als Männer. Ist natürlich immer so ein bisschen schwieriger, gerade weil Frauen eben nicht viel tragen können, seien wir mal ehrlich. Aber das klassische Bild vom Bestatter, das, ich glaube, das gibt es nicht mehr. Das ist im Wandel. Und
es ist auch schön so, bitte, unbedingt. Es muss, genau, also bitte, alle Berufe sollen für alle offen stehen, ganz einfach. Ne? Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass dann immer noch mal so ein Blick kommt, was will denn das junge Mädchen jetzt hier, die kann doch gar nichts schleppen.
Ja, besonders in meinem Alter, wenn ich zum Beispiel in der Altstadt unterwegs bin oder einfach mit Freunden unterwegs bin und die mich dann fragen, Mensch, was machst du denn beruflich? Und ich sage, hey, ich bin Bestatterin.
Was kommt dann? Wie geht das Gespräch weiter?
Das sind ganz unterschiedliche Reaktionen. Wie bist du denn darauf gekommen? Willst du mich gerade hops nehmen? Meinst du das gerade ernst? Und dann fangen eigentlich eher immer so die Fragen an. Erst haben sie viel Ehrfurcht und dann erzähl mal. Hast du schon mal einen Verstorbenen gesehen und wie läuft das ab? Und da merkt man wieder, das Interesse ist da. Aber wenn das angesprochen wird, dann bin ich erstmal für die nächsten 20 Minuten Gesprächsthema. Dann ist durch.
Wie fühlt sich das denn an? Bist du auch ein bisschen stolz drauf oder denkst du, bist schon genervt?
Also ich bin stolz drauf, dass ich den Beruf überhaupt ausüben darf. Also das ist eine große Ehre. Aber ob ich jetzt stolz darauf bin, mich Bestattungsfachkraft zu nennen oder Bestatterin, das würde ich jetzt nicht direkt sagen. Ich sehe, das ist ein Beruf, der gehört zum Leben dazu. Und das ist ein ganz alltäglicher Beruf. Und den sollte man richtig ausführen. Und darauf bin ich viel stolzer, wenn ich sage, ich bekomme beispielsweise von einer Ehefrau eine kleine Tafel Schokolade und die bedankt sich. Darauf bin ich viel stolzer, als zu sagen, hey, ich übe einen sehr schwierigen Beruf aus.
Was für eine tolle Einstellung. Ich bin so, so dankbar, dass ich all diese faszinierenden Menschen treffen darf. Und genau das lieb ich so sehr an meinem Job. Also zöger nicht, mir deine Geschichte auch zu erzählen oder von spannenden Menschen in deinem Umfeld zu berichten. Schreib mir gerne eine Mail an osnabrück@antenne.com. Ich freue mich drauf, genauso wie auf die nächste Folge in 2 Wochen. Bis dahin. Deine Sarah.
Zum Glück aus Osnabrück, präsentiert von der Marketing Osnabrück und dem historischen Weihnachtsmarkt. Glühwein, Handwerkskunst und festliche Atmosphäre. Vom 25. November bis 22. Dezember. Mehr auf osnabrück-erleben.de.